Und der zwei Beamte fragt der eine den anderen: Wieso isst du denn einen faulen Apfel? Ja, als ich angefangen habe, war der noch gut.
Kichererbsen, der kulinarisch witzige Podcast.
Guten Abend, verehrte Feinschmeckergemeinde.
Mit Ingo Oschmann.
Ist noch aktiv und wirksam, wenn andere längst aufgeben müssen.
Und Frank Fischer.
Das macht hart für ein Geschäft, in dem nur eins zählt.
Kartoffelkörbe in Dose.
Keine Köchin, keine Kantorin, keine Gastronomin eigentlich. Mir macht das alles sehr viel Spaß und ich mache eigentlich nur Sachen, die mir Spaß machen mittlerweile.
Also wer Mayo klaut, der muss außen essen.
Dazu wünsche ich Ihnen heute schon recht guten Appetit.
Herzlich willkommen zu Kichererbsen, der kulinarisch witzige Podcast. Unser Thema heute ist der Apfel. Und es wird ein Feuerwerk an herbstlichen Genüssen. Mein Name ist Ingo Boskop-Oschmann und mir gegenüber sitzt das Kernobst der Herbstblüher, die Goldpermähne unter den Humorarbeitern, Frank Fischer.
Hallo, sehr schön wieder ausgedacht, ganz toll. Ich würde mich zwar selbst als Granny Smith der deutschen Komiker bezeichnen, aber ich weiß auch nicht warum. Ich habe neulich mal wieder einen gegessen, deswegen wahrscheinlich.
Für mich bist du ja der Golden Delicious.
Der Golden Delicious oder der Brayburn. Es gibt ja so viele.
Der Brayburn. Ja, es gibt, aber das haben wir später noch, knapp genau. 30.000 verschiedene Sorten
weltweit. Da ist für jeden was dabei.
Oh, so sieht das aus. Genau. So, wir müssen noch eine Reprise machen von unseren, von den Rezepten vom letzten Podcast. Da ging es um Lachs. Soll ich anfangen?
Ja, gerne.
Dein Statement ist das, worauf sie alle warten, und dann lassen wir sie noch ein bisschen warten, weil du hast ja definitiv das abgefahrenere Experiment von uns beiden durchführen müssen.
Kann man so sagen.
Kichererbsen, der Rückblick.
So, also ich habe das Rezept von Frank gemacht, und zwar war das ein Lachs-Curry, kann man sagen, ne? Ein regionales Gericht in Indien. Du warst für einen Tag dort in dieser Region mit dem Schiff, ne?
Genau, hab das aber da überhaupt nicht gegessen, sondern nur später durch Zufall bin ich darauf gestoßen über ein Rezept von Jamie Oliver, das ich da ein bisschen abgewandelt habe, genau.
So, ich hab das nachgekocht und es ist ein, also wer die indische Küche kennt, es ist ein sehr, wie soll ich das sagen, ein bodenständiges indisches Gericht. Ich hab's ein bisschen abgewandelt, ich habe weniger Chili genommen, eigentlich gar nicht. Weil A, mag ich es nicht so gerne so scharf, und die Kinder haben halt auch mitgegessen. Habe ich so ein paar Fragen, was mir nicht so ganz geläufig war. Den Fisch im Ganzen oder im Stück?
Im Ganzen oder im Stück? Also
Ganzen halt. Oder in Stücke, meine ich. So.
Na, ich habe es immer als ganzes Filet draufgetan.
Mit oder ohne Haut?
Ohne.
Ah, ich habe es in Stücken gehabt und dann habe ich sie meliert, damit sie mir nicht auseinanderfallen. Dann kommt Koriander und Zitrone, taucht im Rezept da nicht mehr auf. Also steht in der Zutatenliste. Die Zitrone habe ich
später.
Genau, mit der Zitrone habe ich gewürzt und den Koriander habe ich frisch drüber.
Genau.
Okay, dann habe ich das schon mal richtig gemacht. Was ich auch nicht verstehe, ist, dass du alle Zwischenschritte gesalzen hast. Also erst wird das Gemüse angebraten, gesalzen, der Fisch wird angebraten, gesalzen, die Garnelen werden angedünstet und gesalzen. Am Ende kommt dann die Kokossahne, kommt alles dazu und dann wird auch nochmal gesalzen. Warum man das nicht dann macht, wenn man alles dann zusammen im Töpfchen schmurgeln hat?
Weil der Fisch ja oben drauf kommt und eigentlich dann erst später dazu kommt. Das heißt, diesen Fisch isst man dazu und der kommt ja gar nicht in diese Brühe mit rein, sondern da liegt ja oben drauf sozusagen.
Ach guck, ich habe das mit in die Brühe gepackt. Also ich hatte das mit in dem ganzen Sud, also als Stückchen. Dann erklärt sich das auch, weil Fisch und Garnelen brät so an und dann kommt das ja meiner Meinung nach, dachte ich, kommt das mit in die heiße Form und wird 20 Minuten zusätzlich noch mit im Ofen gebraten. Und dann wird es nämlich zu trocken. Deswegen habe ich den Fisch und die Garnelen gar nicht angebraten. Ich habe die so roh mit in den Sud. Und das meinte ich dann mit meiner Interpretation.
Ja.
War aber super. Also wir haben das sehr geliebt, sehr genossen. Ich mag das ja auch, wenn man die Gewürze mit anbrät, wenn man das ist ja sehr in der indischen Küche verwurzelt, mache ich stellenweise mit den normalen Sachen, so was weiß ich, Thymian und so mache ich das auch. Uns hat super gefallen, von uns gibt's 6 Punkte.
Sehr schön, das freut mich. Ja, Gewürze insgesamt sollte man, bei vielen Sachen entfaltet sich halt der Geschmack da richtig. Ja, entweder super. Durch Mörsern oder durch eben durch Anbraten. Also gerade diese ganzen Saaten, Fenchelsaat, Koriandersaat und diese ganzen Sachen, die muss man auf jeden Fall immer anbraten, damit sich der Geschmack entfaltet.
Und das war auch gerade so mein Thema. Ich hatte ja Anfang September Vorpremiere im Kookaburra Comedy Club in Berlin und da ist unser Freund Sanji Sahora, ein Vorzeige-Inder, also großartiger Mensch und da wird immer indisch gekocht und da bin ich richtig abgegangen. Also Svenja hat dann einen indischen Spinat gemacht, den habe ich heute noch auf der Zunge und deswegen war das auch gerade so mein Thema. Mhm. Und da kam das gerade richtig. Also wir haben das super geliebt und ich muss sagen, es wandert jetzt auch in unseren Küchenordner. Also das ist nicht das letzte Mal, dass wir das gemacht haben. Wie gesagt, ich habe das Chili weggelassen und habe den Fisch und die Garnelen mit in den Sud gegeben, in den Backofen, dann braucht man ihn nicht anbraten. Und der Sud vermischt sich dann noch ein bisschen mit dem Fischgeschmack.
Das ist tatsächlich, das ist natürlich immer so eine Frage der Dosierung. Chili kann man natürlich immer weglassen, man kann sich's schärfer machen. Das ist bei solchen Gerichten immer eben die Frage, wie scharf mag man es? Der eine isst gerne scharf, der andere
gar nicht. Es geht ja um das Grundintention. Also es geht um so ein Grundrezept, wie zum Beispiel auch bei der Bolognese. Absolut. Ob man da jetzt Knoblauch dran macht oder Gewürze, ist eigentlich scheißegal. Eigentlich ging es bei der Bolognese darum, man hat Sojagranulat und man hat das Ding mit der Milch. Wobei ich jetzt auch ein Rezept aus Indien gemacht habe, wo auch Milch dazu kommt. Was indisch oder was türkisch? Also es scheint international ein toller Kniff zu sein, so ein bisschen Milch damit reinzugeben.
Ja, das gibt der ganzen Sache halt so eine gewisse Cremigkeit. Und gerade in der indischen Küche gibt es ja oft eben dieses mit Joghurt oder mit Milch, so dieses Cremige, das ist ja in der indischen Küche auch ganz weit verbreitet. Kann ich mir schon gut vorstellen, ja. Genau, insofern Frage der Dosierung, das passt dann auch gleich auf dein Gericht, auf den abgefahrenen Karottenlachs, ein veganer Lachs sozusagen, der nur aus Karotten besteht, aus dünn geschälten Karotten. Und ich habe das auch nachgekocht.
Dass viele mich angeschrieben haben gesagt, sag mal, wie ist das? Die sind so gespannt und die zittern wahrscheinlich jetzt vor Aufregung und warten auf dein Statement. Ich übrigens auch.
Also ich habe das ausprobiert. Du hast mir dann dieses Kelppulver ja freundlicherweise auch geschickt und ich habe mir noch diesen Rauch gekauft, den ich noch gar nicht kannte. Also fand es auch sehr, sehr interessant auf jeden Fall, diesen Rauch. Ich habe diese Flasche aufgemacht und die ganze Wohnung hat nach Rauch gerochen, dass es sowas Intensives gab. Das war mir überhaupt nicht bewusst. Und ich habe das eingelegt und mir persönlich war die Rauchnote zu stark, weil das ist extrem, also wirklich ein extremer Rauchgeruch. Man braucht da wirklich ganz wenig, um ein absolutes Räucheraroma an das Gericht zu bringen. Mir war es ein bisschen zu wenig Fischgeschmack. Das ist halt die Frage der Dosierung. Wahrscheinlich einfach ein bisschen mehr vom Pulver, weniger vom Rauch und dann schmeckt das wahrscheinlich schon wieder komplett anders.
Welche Marke man da an Rauch-Dingsbums hat. Also es gibt welche, die sind intensiv. Es gibt welche, die sind weniger intensiv. Du hast, glaube ich, die Sorte, die ich auch habe, ne?
Genau.
Ja, der ist sehr intensiv, das stimmt, ja. Wie viele Tropfen hast du dran gegeben?
Ich habe das so dosiert, wie du das geschrieben hast. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel das war. Es war gar nicht viel, aber es war schon, also es ist echt schon so, als ob du da jetzt direkt im Räucherkessel sitzt. Das ist schon wirklich ganz extrem, aber also super, dass ein Produkt sowas hergeben kann, dass man dann mit wenigen Tropfen ein Produkt komplett verändern kann und es schmeckt wirklich so, als ob es für mehrere Stunden im Räucherofen war. Das ist schon sehr abgefahren, auf jeden Fall. Genau, also wie gesagt, mir war es ein bisschen letzten Endes der Rauchgeschmack zu sehr. Mhm. Aber das ist halt alles eine Frage der Dosierung, aber es ist auf jeden Fall abgefahren, dass man aus einer Möhre sowas herstellen kann. Das ist schon sehr ungewöhnlich. Hätte ich nicht gedacht und vor allen Dingen, die Möhre sah aus wie Lachs.
Krass, oder?
Also ich hab das nach 3 Tagen rausgeholt und es sah aus wie Lachs.
Würdest du es nochmal machen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde es auf jeden Fall versuchen, wie man das anders nochmal hinbekommt. Also das ist noch fischig. Also allein damit zu experimentieren, finde ich total interessant. Und mit so Produkten, die man gar nicht kennt. Also Kelpulver kannte ich nicht. Ich kannte dieses Liquid Smoke gar nicht. Insofern, werde ich damit auf jeden Fall nochmal rum experimentieren.
Also das Liquid Smoke kann man sehr schön auch für Barbecue-Soßen und so nehmen. Das ist auch super.
Ja.
Ne, die so ein leichtes Raucharoma haben und mit der Pulle kommst du dein Leben lang aus. Das ist
Ich wollte gerade sagen, da brauchst du wirklich nur tropfenweise. Das ist
ja, ja.
Absolut.
Das freut mich.
Absolut. Ja, sehr schön. Also insofern auch von mir 6 Punkte, allein deswegen, weil ich damit noch gar nicht gekocht habe und dass man sich dran tastet. Also wie gesagt, man muss da wirklich tropfenweise vorgehen. Ich habe da ein bisschen zu viel von dem Liquid Smoke dran geschüttet. Nächstes Mal einfach ein bisschen weniger davon und mehr Fischgeschmack, dann mehr von dem Pulver und dann kommt es dann wahrscheinlich so hin, wie ich es am liebsten mag.
Und es ist gesund.
Und es ist gesund.
Gesund ist auch der Apfel. Discovery, Herbstprinz oder Dicker vom Hunsrück sind nicht die Namen der Pferde der alljährlich stattfindenden deutschen Dressurmeisterschaften. Es handelt sich hierbei um Apfelsorten. Der Deutsche liebt seinen Apfel. Jeder Einwohner verputzt im Schnitt 17 Kilo Elster, Jonagold oder Braeburn. In Deutschland werden ca. 2000 Sorten angebaut, von denen es aber nur 25 in die heimischen Supermärkte schaffen. Denn ein Apfel muss knackig, saftig, aber auch gut zu transportieren und zu lagern sein. Viele lokale Sorten werden diesen Anforderungen nicht gerecht, daher wird der Rest aus anderen Ländern importiert. 70% der weltweiten Obsternte sind dabei Äpfel. Das ertragreichste Obstanbaugebiet Deutschlands ist das sogenannte Alte Land. Im Südwesten von Hamburg werden auf ca. 14.000 Hektar rund 280.000 Tonnen Äpfel pro Jahr geerntet. In Europa ist Frankreich ganz vorn, weltweit China und Amerika. Im Frühjahr, Ende April, Anfang Mai, ist der Apfelbaum besonders schön. Er ist mit kleinen rosa-weißen Blüten bedeckt und sein Anblick so eindrücklich, dass fast überall auf der Welt das Apfelblütenfest gefeiert wird. Der Apfel zählt zur Familie der Rosengewächse und ist ein sogenannter Fremdbefruchter. Die Biene fliegt von Blüte zu Blüte und verteilt dabei den Blütenstaub auf die anderen Apfelblüten. Die Farbe eines Apfels sagt übrigens nichts über seinen Geschmack oder seine Reife aus, denn die Farben sind angezüchtet. An apple a day keeps the doctor away, was auf Deutsch sinngemäß bedeutet, wenn du jeden Tag einen Apfel isst, so ist dein Hausarzt angepisst. Warum? Weil der Apfel extrem gesund ist. Er beinhaltet etwa 30 Vitamine, Eisen, Magnesium, Spurenelemente, ungesättigte Fette und bioaktive Substanzen, wobei das Gesunde sich in und direkt unter der Schale befindet. Der Apfel kommt bei uns als Tafelobst, Tee, gedörrt oder als Mousse oder Saft auf den Tisch. Ich persönlich habe den Apfel am liebsten als Apfelpannekuchen aus meinem Lieblingsapfelland der Niederlande.
Ja, es gibt so viele Sorten Äpfel weltweit. Wie viel hast du gesagt?
30.000.
30.000, genau, 30.000. Im Supermarkt findet man tatsächlich wirklich 5 verschiedene maximal.
Maximal, ja.
Ja, und es sind immer die gleichen, aber es, ich weiß gar nicht, wie viele Apfelsorten ich in meinem Leben schon gegessen habe, aber so viele sind es eigentlich, glaube ich, auch nicht. Es sind auch maximal
10 oder so. Wir haben bei uns so eine Apfelwiese, da gehen wir jedes Jahr hin, das ist mittlerweile Gesetz, also da, jeder Baum ist anders, jeder Baum hat eine andere Apfelsorte, welche weiß ich gar nicht, und wir pflücken die dann immer und kochen die dann ein.
Aha. Okay.
Einmal im Jahr, also Ende September, also wir waren jetzt letzte Woche, waren wir dann auf dieser Wiese und dann, die sehen auch alle anders aus und gibt, glaube ich, 2 Birnenbäume noch, also super ist das da.
Ihr macht die ein für harte Zeiten im Winter?
Ich weck die ein, ich habe so kleine Weckgläschen und genau, das ist auch lecker. Das
nicht mal so viele Leute, früher war das ja gang und gäbe, dass man die Sachen eingeweckt hat, aber heute machen das die Leute irgendwie gar nicht mehr. Früher, als ich klein war, war unser Keller voll mit eingemachten Obst und eingemachten Sachen, ganz viel. Und dann irgendwann wurde das gar nicht mehr gemacht, auch bei uns zu Hause.
Ich kenne das auch noch, ja. Können wir auch mal eine Sendung zu machen. Vor allen Dingen, die Firma heißt ja auch weg. Also das ist ja, muss ja auch erstmal hinkriegen. Stimmt. Die haben das erfunden und die haben letztens so ein Glas aufgemacht mit Erdbeeren, 100 Jahre alte Erdbeeren. Und die waren immer noch genießbar. Also Vitamine sind wahrscheinlich gegen null, aber sie sind immer noch genießbar. Finde ich schon cool.
Ja.
Dann Gericht des Monats, mein Lieber.
Rezept des Monats. So, mein Gericht des Monats. Ich habe lange überlegt, was macht man mit Äpfeln? Was macht man mit Äpfeln? Natürlich liegt nahe eine Süßspeise. Ich habe auch überlegt, ob man irgendwie ein Sößchen macht oder irgendwas anderes. Ich habe wirklich lange überlegt. Und dann habe ich mich erinnert, dass ich mal eine Rohrnudel gegessen habe. Und die habe ich...
Eine was?
Eine Rohrnudel, also so eine... Na, ist es keine Dampfnudel, sondern eine Hefe, also ein Hefegebäck, das im Ofen gebacken wird. Also so ein Dampfnudel kennst du?
So eine. Ja, ach so, dann Rohrnudel, weil es aus dem Rohr kommt. Genau.
Also ein Ofen.
Dampfnudel wird ja gedämpft.
Genau, gedämpft, ich, und das kommt eben, das wird eben nicht gedämpft. Ich glaube, es gibt auch noch einen anderen Ausdruck dafür. Ich habe es vor ein paar Tagen nachgekocht, ich habe es auch fotografiert und stelle das dann auch auf unsere Facebook-Seite Kichererbsen, der Podcast. Da stelle ich da die Fotos auch mal hin, damit man sieht, wie das aussehen muss später. Also im Rezept wird es eigentlich auch deutlich, aber damit man sich es vorstellen kann, weil das Ganze wird dann nochmal umgestürzt. Genau, also letzten Endes ein relativ simples Rezept. Ich habe das Rezept mir jetzt nochmal rausgesucht von Eckhard Witzigmann. Das habe ich ein ganz klein wenig abgeändert, aber das Grundrezept ist von Eckhard Witzigmann, der vor Jahren mal so ein Buch rausgebracht hat, so Kochen für die ganze Familie. Da sind ganz viele Familienrezepte und Lieblingsrezepte von ihm drin. Und daran angelehnt ist eben diese Rohrnudeln, die gefüllt wird mit Zimtäpfeln. Und dazu kann man eine Vanillesoße machen. Ich habe sie jetzt mal gemacht, habe sie dazu auch gegessen. Mir persönlich hätte die Vanillesoße, ich hätte darauf verzichten können. Das ist einfach eine Geschmacksfrage, weil das ist ein Hefeteig, der mit Butter gemacht wird. Das heißt, ein sehr, sehr gehaltvoller Hefeteig. Und die Vanillesoße ist natürlich sehr mächtig. Also man isst da so eine und da ist man echt satt für den ganzen Tag. Also genau, insofern man.
Also bei Dampfnudeln kenne ich
Dampfnudeln,
das ist ja beim Skifahren immer super.
Genau, aber ich mag zum Beispiel auch bei den Germknödeln, was ja auch eine Dampfnudel ist, und letzten Endes gefüllt mit Pflaumenmus, und da esse ich zum Beispiel auch immer nur geschmolzene Butter dazu. So Nussbutter.
Und Mohn.
Und Mohn, genau. Weil auch da ist mir die Vanillesoße zu viel, aber auch das ist Geschmackssache. Ich werde auf jeden Fall die Vanillesoße mal als Rezept mit dazugeben. Kann man machen, kann es aber auch weglassen. Kannst so essen, man kann es auch.
Wenn du jemanden ärgern willst, machst du eine Hollandaise dazu.
Genau, eine Hollandaise mit so kleinen schwarzen Stückchen irgendwie.
Hollandaise mit Mohnstückchen. Genau. Guck mal hier, schöne Vanillesoße.
Eine süße Hollandaise kann man es auch sagen, kann man auch sagen, ne?
Ich glaube, was ist denn der Unterschied zum Germknödel, außer dass es aus dem Backofen kommt?
Also es ist halt nicht.
Ist das dann so eine Art Kuchen,
es ist halt oder nicht Brot? Es ist halt nicht gedämpft und es ist nicht so fluffig. Das ist mehr wie so ein Hefezopf sozusagen. Es ist mehr wie so ein Hefegebäck, okay. so ein Hefehörnchen, genau, sowas in der Art, genau. Und das Ganze wird eben, also es wird erstmal ein richtiger Hefeteig gemacht, also mit richtiger Hefe, nicht mein Schnellteig. Da muss ich auch erstmal wieder gucken, wie man den Hefeteig macht, weil ich mache ja immer meinen Schnellteig mit der Trockenhefe. Also das wird jetzt in diesem Fall schon mit einer richtigen Hefe gemacht, mit Vorteig und sowas, der dann gehen muss, und dann wird dann wieder Mehl drunter gemischt und so weiter. Also ganz klassisch mit Eier, Eigelb und eben weicher Butter. Also ein halbes Päckchen Butter kommt da drunter für so ein großes, ja. Für so eine große Form. Da kannst du aber auch kriegst du auch 10 Portionen raus. Und dann kommt eine Vanilleschote noch mit rein in den Teig und ein bisschen abgeriebene Zitrone. Genau, das Ganze wird dann ein richtiger Hefeteig, wird immer gehen lassen, dann nochmal geformt und nochmal gehen lassen. Dann werden 10 Stückchen draus gemacht. Das wird dann gefüllt mit Äpfeln, also Äpfel, Zucker und Zimt zusammen, kleingeschnitten logischerweise. Und das wird dann damit gefüllt, oben verschlossen und in eine sehr gut ausgebutterte und vor allen Dingen mit etwas Zucker bestreute Form, weil das gibt dann so eine ganz, ganz kleine Karamellschicht auf der unteren Seite. Genau, und das Ganze wird dann in den Ofen für eine halbe Stunde, 35 Minuten, und dann wird es rausgeholt und dann wird die einzelne Dampfnudel, Rohrnudel abgestochen und dann umgedreht, und dann ist oben drauf so eine richtig schöne Kruste drauf. Und
klingt unglaublich gut.
Das ist auch sehr lecker, muss ich sagen. Ich habe es jetzt nochmal nachgekocht.
Und also jetzt gerade auch, jetzt steht die kalte Zeit an. Das ist ja, das klingt so nach Schlittenfahren.
Absolut, also es ist wirklich so eine Variante. Das ist so eine richtige Hüttenspeise. Also man isst das, und das kann man aber auch nur essen, wenn es draußen einigermaßen kalt ist. Ich glaube, bei 30 Grad draußen, da verliert es komplett an Magie. Das geht nicht. Also es muss draußen kalt sein. Insofern jetzt zu den Herbsttemperaturen genau das richtige Essen. Genau, und wenn man will, noch eine Vanillesoße, einfach mit Sahnemilch und auch einer Vanilleschote da aufgekocht, also der Klassiker. Und genau, mit Eigelb logischerweise und ein bisschen Stärke rein, damit es gebunden wird.
Und das ist ein Rezept von Herrn Witzigmann.
Das ist ein Rezept von Herrn Witzigmann, genau.
Den Jahrhundertkoch.
Den Jahrhundertkoch. Das ist einer der...
nicht viele.
Nee, es gibt nicht viele. Es gab, als er Jahrhundertkoch wurde, gab es außer ihm noch drei. Er war der vierte Jahrhundertkoch überhaupt, der...
Ach, wer war der noch
erreicht hat? Bocuse? Na, Bocuse wahrscheinlich und ein paar andere. Er hat ja gelernt bei Leuten, also auch bei Bocuse unter anderem. Und bei also er hat eigentlich ist er zur Nouvelle Cuisine, die hat er ja nach Deutschland gebracht. Also dieses das französische Kochen, das gab es ja alles nicht. Das hat Witzigmann nach Deutschland gebracht. Er war wirklich Pionier. Und er hat bei so zwei Brüdern im Elsass hat er gelernt. Die kannte ich auch nicht. Ich müsste auch nachgucken. Ich habe es schon wieder vergessen, wie die heißen. Und da hat er wirklich so die Liebe zur feinen französischen Küche entdeckt. Und das ist, wenn man ihm, ich habe ihn ja einmal treffen dürfen, wir haben ja schon drüber gesprochen, damals bei der Buchpräsentation mit Biolek. Und es ist ein ganz bodenständiger, wie so ein bodenständiger älterer Herr, der dem man gar nicht zutraut, dass er so ein absoluter feiner Spitzenkoch ist. Das ist auch der erste, der überhaupt Sterne, drei Sterne in Deutschland hatte. Das ist der erste Koch gewesen. Vorher gab es drei Sterne in Deutschland nicht. Das war für die feine Küche, war Deutschland absolut Provinz. Das war überhaupt nicht auf der Landkarte vom Guide Michelin. Und das hat Witzigmann alles nach Deutschland gebracht, als er dann die Aubergine und das Tantris dann halt übernommen hat. Und dem haben wir...
Schön mit Kokain gekocht.
Genau, dann hat er mit Kokain gekocht, dann hat er die Lizenz ja tatsächlich verloren und dann war es
aus. Und jetzt ist er Patron im Hangar 7,
genau.
Von Herrn Maschinitz.
Oder genau, von Red Bull, ja.
Der hat ein Restaurant in, ich weiß gar nicht, Salzburg
ja.
Ja, genau. Und dort einmal im Monat wechseln da, glaube ich, die Köche. Das sind so die besten Köche der Welt, die dort dann ihr Menü kochen oder kochen lassen. Und er ist da Patron und berät dann Yves Klein, heißt er, glaube ich, ne?
Genau.
Mathieu Klein. Mathieu Klein ist, glaube ich, der Chefkoch.
Ja, genau. Früher hat das Roland Drettl gemacht.
Genau.
Der auch jetzt bekannt wurde durchs Fernsehen und genau, jetzt macht das der Herr.
Hast du mal gegessen?
Das
ist noch ein Traum von mir. Klingt super. Ich freue mich drauf, das nachzukochen. Darf ich mir da Zeit mitlassen, weil bei uns ist noch warm.
Bei euch ist noch warm?
Mhm.
Du wohnst du nicht in Düsseldorf?
Ist da ja, ich warm, wohne in echt? Düsseldorf hier. Es ist
knallwarm. Ist da warm, echt? Ist das so? Okay.
Also in Bielefeld ist es immer 2-3 Grad kälter. Das kriege ich von meinen Eltern immer mit. Und wir haben, dadurch, dass wir halt auch mitten in der Großstadt sind, ist es hier immer ein bisschen wärmer.
Okay, na dann warte einfach noch ein bisschen ab.
Wenn ich darf.
Es wird schon noch kälter werden.
Ich mache es aber auf jeden Fall. Ich habe trotzdem noch eine Bitte, und zwar deinen Pizzateig, den wir jetzt, glaube ich, dreimal angekündigt haben. Den hast du immer noch nicht veröffentlicht auf der Facebook-Seite.
Den habe ich immer noch nicht veröffentlicht. Das macht das Geheimnis umso größer. Ich werde es tun, auf jeden Fall. Vielleicht mit ein bisschen Abstand zu den Rohrnudeln, ansonsten sind die Leute irritiert, wenn ich zuerst einen richtigen Hefeteig und dann meinen Fake-Hefeteig, der natürlich... Als ich jetzt diesen Hefeteig gemacht habe, muss ich sagen, da weiß ich schon, was ich an meinem Schnellteig habe für die Pizza. Also wenn ich jedes Mal diesen Pizzateig machen müsste, würde ich, glaube ich, viel seltener Pizza oder Flammkuchen oder irgendwie sowas machen. Mhm. Aber mit dieser Trockenhefe geht das so schnell. Aber natürlich für die Rohrnudeln wäre das nichts, ne? Also der muss dann schon richtig aufgehen, der muss schon richtig fluffig sein und genau das, was ich bei der Pizza eben nicht brauche.
Dann lass uns doch nächstes Mal Pizza als Thema nehmen. Dann kannst du offiziell deinen Pizzateig. Ich habe einen anderen Pizzateig. Dann machen wir das so.
Können wir gerne machen.
Finde ich eine gute Idee.
Machen wir.
Auch wenn ihr Wünsche und Anregungen habt, schreibt uns über Facebook, wenn ihr Lust habt. Also mit Wünschen und Vorschlägen. Vielleicht, dass wir mal Sachen testen. Ne, wir wollten ja mal eine Weinprobe machen.
Ja.
Frank ist ja ausgewiesener Sommelier und Gourmet. Und dann vielleicht könnten wir uns da mal schön eingeben hier im Podcast.
Auf jeden Fall. Also wir warten im Prinzip nur, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer uns nochmal auffordern, endlich eine Weinprobe zu machen, damit wir einen Grund haben, das dann auch wirklich durchzuziehen, damit wir uns endlich mal hier...
Hast du schon mal eine Resonanz bekommen auf unsere Podcasts-Folgen?
Über Facebook halt, ne? Über Facebook schreiben ja einige Leute was und ja.
Also wir haben ja auch eine E-Mail-Adresse und da habe ich eine E-Mail bekommen, dass ich beim Mehl Blödsinn erzählt habe.
Ach.
Da muss ich mich, ja. Meine Mutter hatte mich dann auch nochmal angerufen und hat gesagt, dass das alles so nicht stimmt. Natürlich sind die Mehl gerade, also diese Zahlen, ne, 405, 505, das hat natürlich nichts mit Bio zu tun, sondern wenn du eine gewisse Menge von dem Mehl verbrennst, wie viele Minerale und Nährstoffe dann am Ende übrig bleiben, das sind die Zahlen.
Wusste ich auch nicht.
entweder habe ich da Blödsinn geredet oder bin falsch verstanden worden. Ja. Mein Rezept ist ein Rote-Bete-Apfel-Carpaccio. Das ist etwas, was auch in meinem Ordner ist. Das habe ich, also gibt es verschiedene Varianten. Das ist meine Variante, die ich im Laufe der Zeit aus verschiedenen Carpaccios zusammengeschustert habe. Und das ist auf jeden Fall auch bei mir aus meinem Ordner. Du nimmst Rote Beete und ich habe mal eine Zeit lang mit Sachen gekocht, die ich nicht mag. Mhm. Das war so meine Challenge und ich habe Rote Beete immer gehasst. Also das ist so schlechte Laune in Gemüse. Dieses Erdige, das ist so, als ob du am Finger einer Leiche lutscht. Das ist so ekelhaft. Also frische Rote Beete, gekochte Rote Beete ist widerlich für mich. Ja, gibt Leute, die es mögen. Ich mag es überhaupt nicht. Und ich habe aber dann etwas gefunden, wie Rote Beete unfassbar schmeckt. Und zwar in Alufolie, nicht schälen, gar nicht. So wie frische Rote Beete aus dem Laden in Alufolie in den Ofen bei 200 Grad 40 Minuten backen. Die ganze Küche riecht so fantastisch. Dann lässt du es abkühlen, dann kannst du auch die Haut besser abziehen. Kannst dir Handschuhe anziehen oder auch nicht.
Es wird am Stück gebacken.
Und wenn du dann nur...
Also mit Schale.
Okay. Am Stück, genau. Genau. Also das heißt, du hast nicht mal einen großen Aufwand. Und du kannst die Schale hinterher so abziehen. Das ist fantastisch. Und wenn du dann einfach mal von der Roten Beete probierst, kennst du das, dass es Sachen gibt, die gehen wohlig durch den Körper durch? Mhm. Du isst das und du hast das Gefühl, du tust deinem Körper gerade was Gutes. So ist das auch mit dieser Roten Beete. Und ich behaupte, dass viele unserer Hörer Rote Beete auch nicht mehr anders zubereiten werden. Also einfach frische Rote Beete in Alufolie bei 200 Grad 40 Minuten in den Ofen, ab dafür. Das ist so simpel, das ist so einfach, abkühlen lassen, dann kannst du die Haut richtig schön abziehen. Fantastisch. Dann brauchen wir 2-3 Äpfel, bevorzugt Granny Smith, Öl, Zitronensaft, Salz und Pfeffer, einen Granatapfel, Feta-Käse, Feldsalat, eine Handvoll Walnüsse, die kann man schon ein bisschen hacken, vielleicht mit unserem fantastischen Messer, was ich dir geschenkt habe, weil das hat so eine schöne, ich weiß immer noch nicht, wie die Form heißt, das ist so eine japanische Form, das heißt, das hat einen besonderen Namen, keine Ahnung, aber...
Man kann damit wunderbar hacken, Kräuter hacken und klein hacken, man kann alles sehr schneiden, weil das halt so eine leichte Biegung hat und das, ja, super, ja. Nutze ich auch dafür immer.
Ja, also das ist, ich liebe dieses Messer. Olivenöl, gutes Olivenöl, also alles, was unter 20 Euro der Liter kostet, sollten wir nicht nehmen. Ist, ich sag mal, billiger geht's nicht, also teurer geht's immer. Heißt aber nicht, dass es gut ist, aber günstiger, schwierig. Guten Balsamico und ja, dann den Salat waschen, ist natürlich Feldsalat, von den Wurzeln befreien, den Apfel mit einem Apfelausstecher vom Kerngehäuse befreien und so in Scheiben schneiden, dass das Loch in der Mitte ist. Mhm. Die Rote Beete auch in Scheiben schneiden und dann fächert man die so übereinander. Damit Zitronensaft beträufeln, dass die Apfelscheiben nicht braun werden. Aber nicht den ganzen Saft, weil wir brauchen den hinterher noch für unser Dressing. Den Käse für 20, 30 Minuten ins Tiefkühlfach legen. Das ist ein schöner Tipp. Wenn du Feta-Käse hast, wenn du Schafskäse hast und möchtest den raspeln, dann ins Gefrierfach, damit der hart wird und dann kannst du den schön reiben.
Okay.
Dann ist er nicht so matschig. Wenn du den reibst, wird er so extrem matschig. Dann machst du aus dem Zitronensaft, aus dem Öl, Salz und Pfeffer, machst du eine schöne Ölmischung, dann dekorierst du halt den Apfel und die Rote Beete so in so einer Fächerform. Dann kommt die Rote Beete, der Feta-Käse drüber, dann kommen die Walnüsse darüber. Ölmischung, bisschen Essig und ganz am Ende noch die Granatapfelkerne.
Das klingt sehr lecker.
Das ist der Hammer.
Das klingt super. Ich esse ja auch relativ oft tatsächlich Rote Beete Carpaccio, indem ich mir die Rote Beete einfach ganz dünn schneide. Ach, was? Einfach nur mit ein bisschen,
ja,
mit ein bisschen Vinaigrette irgendwie beträufle. Also einfach auch so da liege. Ich mache das halt immer roh tatsächlich. Also ganz dünn geschnitten esse ich die Rote Beete roh.
Ja.
Aber sehr häufig wird es tatsächlich auch gegart als Carpaccio serviert. Also insofern gibt es beide Varianten. Aber das mit dieser Ofengarung kannte ich so noch nicht, aber klingt super.
Oh, dann bin ich gespannt, was du sagst.
Das muss schmecken. Also wenn das nicht schmeckt, also das klingt schon so, als ob es gut schmecken muss.
Also schmeckt auch anders.
Okay.
Also die Rote Beete schmeckt definitiv anders. Also es verliert sich dieses Muffige. Du kannst auch, wenn du wenn du möchtest, die rote Beete schälen, in Scheiben schneiden, mit Meersalz, Pfeffer und Majoran würzen und es dann in den Ofen geben. Dann marinierst du das noch ein bisschen. Ich persönlich bin nicht so der Majoran-Fan, deswegen habe ich das weggelassen.
Ja.
Bei mir gibt es nur die pure
Rote. Majoran ist auch schon sehr speziell, muss man sagen. Das muss schon sehr dazu passen irgendwie.
Sehr passt super zur roten Beete, aber meins ist es nicht. Also es gibt so ein paar Sachen da.
Ja,
weiß ich nicht.
Sehr gut. Dann? Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr lecker und auch gar nicht so aufwendig.
Nö,
überhaupt nicht. Und super. Auch ein schönes Herbstgericht, muss man auch sagen dazu.
Absolut. Das gibt es bei uns ganz oft. Gibt es sogar auch im Sommer, klar, wenn es denn rote Beete so gibt. Aber das ist schnell gemacht und sieht super aus, macht gut was her. Durch den Granatapfel gibt es ein bisschen was Crunchiges und Fruchtiges. So schön, wenn der Mund so ein bisschen aufplatzt. Herrlich.
Ja. Und super gesund, auch wieder.
Und super gesund.
Genau, kann man zuerst die Rohrnudel essen, dass man so voll gefüllt ist und am nächsten Tag, wenn man wieder Hunger verspürt und wieder unter den Lebenden ist, kann man dann was Gesundes essen, weil man dann nicht nochmal sowas möchte mit Vanillesoße und genau.
Herrlich, weißt du eigentlich, wo der Apfel herkommt?
Aus dem Supermarkt.
Zeit für Wissenswertes 2. Bitte nennen Sie mir eine exotische Frucht.
Mango.
Okay.
Ananas.
Gut. Und wer sagt Apfel?
Niemand.
Der Kulturapfel, so wie wir ihn heute kennen, hat seinen Ursprung in Kasachstan, im westlichen Teil des Tian-Shan-Gebirges. In der Stadt Alma-Ata, was Stadt der Äpfel bedeutet, wurde er bereits 10.000 vor Christus angebaut. Auf der berühmten Seidenstraße kam er als Frucht oder als Samen, zusammen mit Seide oder seltenen Gewürzen vom östlichen China bis ans Mittelmeer, wo er von den Römern und Griechen kultiviert wurde. Durch Züchtung, Selektierung und Veredelung entstanden ständig neue Sorten. Unser Urapfel hingegen war eine saure, harte Frucht und roh kaum bis gar nicht zu genießen. Wir halten also fest, der Kulturapfel stammt ursprünglich aus Asien und ist der Vater aller Speiseäpfel weltweit. Ob Granny Smith, Golden Delicious oder Boskop, alle tragen ein Stück DNS der kasachischen Äpfel in sich. Das haben die genetischen Untersuchungen jener Samen, die die amerikanischen Forscher Anfang der 90er in Kasachstan sammelten, bewiesen. Als der 28-jährige Johann August Karl Sievers 1790 im Auftrag von Katharina der Großen von St. Petersburg Richtung Sibirien aufbricht, ahnt er nicht, dass ihn diese Reise berühmt machen wird. Nicht, weil der junge Botaniker tatsächlich medizinischen Rhabarber entdeckt, den sollte er später auf heimischem Boden suchen und finden, denn das russische Zarenreich benötigte ihn dringend zur Behandlung seiner Soldaten und musste ihn bislang aus China importieren. Nein, nein. Sondern weil er im dritten Jahr der Reise 4.500 Kilometer von St. Petersburg entfernt den Urvater aller Äpfel aufspürt. Und erst 200 Jahre später werden Wissenschaftler das Ausmaß von Sievers Entdeckung in vollem Umfang erkennen. So kann es manchmal kommen. Wahres Genie wird nicht gleich erkannt. Darum liked, teilt und tragt diesen Podcast in die Welt hinaus, dass uns nicht das gleiche Schicksal widerfährt wie Kalle Sievers, denn 200 Jahre sind uns persönlich zu lang. So, und da soll noch mal einer sagen, der deutsche Apfel. Hättest du das gewusst?
Nein. Ein
kasachischer Apfel ist der Ursprung allen Apfelübels?
Nein, überhaupt nicht. Der Holzapfel.
Holzapfel.
Der Urapfel. Das ist sozusagen Adam und Eva in einem. Adam und Eva des Apfels in einem. Und dann ist irgendwann aus diesem, wobei ich den natürlich gerne mal probieren würde, wenn der nach allen Äpfeln der Welt schmeckt.
Ja, also so sagt man das, ne? Ja. Also das.
Lass uns nach Kasachstan reisen. Ein Betriebsausflug nach Kasachstan auf der Suche nach dem Holzapfel. Und dann schreiben wir ein Buch drüber. Auf der Suche nach dem Holzapfel.
Ja.
Zwei Komiker in Kasachstan.
Gibt's ganz tolle Berichte drüber. Und die gibt's auch noch, diesen Apfel. Also unser Urapfel heißt halt Holzapfel. Diese saure, harte Frucht. Und dieser kasachische Apfel, da weiß ich jetzt die Sorte gar nicht. Aber den gibt es noch, aber der wird auch langsam eng. Also und vertrieben da hinten. Die haben schon auch ein bisschen Angst, dass der irgendwann nicht mehr da ist, ja.
Ich gehe mal zu Aldi und frag mal nach. Entschuldigung, eine kurze Frage. Wo liegen denn bei Ihnen die Holzäpfel?
Na, Holzapfel ist ja unser Apfel gewesen, der nicht gute.
Ach, der nicht gute, der deutsche. Ach so, dann müsste ich nach dem kasachischen Apfel fragen.
Nach dem kasachischen.
Wo liegen denn bei Ihnen die
kasachischen Äpfel?
Die kasachischen Uräpfel. Wo finde ich denn bei Ihnen die kasachischen Uräpfel? Oder muss ich mal im Lager nachschauen?
Ich hätte da voll Bock drauf. Ich würde den gerne mal probieren.
Ja. Dann kommen wir jetzt zum Getränk des Monats, ganz genau.
Das Getränk des Monats.
Bei mir gibt es einen Wein. Natürlich, weil ich jetzt einen Weißwein, ich möchte auch ein bisschen Weinkunde betreiben. Aus diesem Grund habe ich mir gedacht, bleibe ich jetzt mal beim Wein und zu einem Apfelküchlein, naja, ich möchte es nicht Küchlein nennen, zu einer schweren Apfelspeise mit Vanillesoße passt auch ein Weißwein ganz gut. Und zwar ein Chardonnay habe ich mir rausgesucht, nachdem wir jetzt was über Grauburgunder, Weißburgunder und Pinot Grigio gelernt haben, habe ich mir gedacht, suche ich jetzt mir die andere Sorte aus, die ich auch sehr gerne mag. Chardonnay nämlich, ich habe ja schon mal erwähnt, ich bin nicht so der Riesling-Freund, weil der mir meistens zu viel Säure hat. Der Riesling kommt aber wahrscheinlich auch mal irgendwann dran, weil es auch sehr gute Riesling-Sorten gibt. Heute der Chardonnay. Ich habe mir einen Chardonnay ausgesucht.
Ich hätte ja schwören können, du nimmst einen Cidre.
Wäre auch ganz gut gewesen, aber bin ich jetzt auch nicht so da.
Oder ein Appleboy als
Nee, Mainzer. Das mag ich überhaupt nicht. Appleboy trinkt man in Mainz auch überhaupt nicht, das trinkt man so in Frankfurt. Aber das ist sehr, sehr südhessisch, dann in Mainz trinkt man da tatsächlich Wein. Und Apfelwein mag ich zum Beispiel überhaupt nicht. Das habe ich früher, gab es das bei uns halt auch. Also ich meine, ich bin ja in Südhessen aufgewachsen, in Rüsselsheim. Und das ist dann schon wieder Richtung Frankfurt ein bisschen. Und da gibt es dann schon wieder auch Apfelwein. Und ich habe ja in Frankfurt studiert. Das heißt, ich bin da schon mit Appleboy quasi aufgewachsen. Aber ich habe das nie gern getrunken. Ich habe das auch immer, es wird ja oft als in gespritzter Version irgendwie süß und sauer gespritzt mit Wasser oder Limo oder halt roh. Ich fand es zu bitter. Ich fand es immer so, es hat nicht richtig nach Apfel geschmeckt, so wie ich einen Apfelgeschmack gerne habe. Ich kann mit Apfelwein ehrlich gesagt nicht viel anfangen. Magst du Apfelwein?
Apfelwein selber nicht, ist mir auch zu trocken, aber ein Cidre ja.
Der ist halt ein bisschen süßer schon wieder, ja.
Genau, weil also da geht's ja um die Reifezeit. Also je kürzer der gereift ist, desto süßer ist er. Und also einen süßen Cidre mag ich auch nicht. Ich mag schon eher einen Brü, aber also einen trockenen, aber nicht zu lang gereift. Also ein Cider ist dann noch hart an der Grenze, aber ein Apfelwein auch nicht so, bin ich auch nicht so der Freund von.
Ne. Ne, ich habe mir jetzt tatsächlich den Wein auch ausgesucht, halt um ein bisschen im Thema zu bleiben, weil ich bisher immer Weine vorgestellt habe und auch vor allen Dingen eben die Rebsorten und einfach mal ganz kurz was zu den Rebsorten gesagt. Wie gesagt, Weißburgunder, Grauburgunder und den Pinot Grigio, der ja auch ein Grauburgunder ist. Die Unterschiede haben wir schon rausgearbeitet letztes Mal. Heute ein Chardonnay. Ich habe mich für einen...
Ausgearbeitet ist auch schön, ja.
Ja. Ist ja so, ne? Weingut Huff aus Nierstein, ein Weingut, bei dem ich auch sehr oft Weine kaufe. Ich habe mich für dieses Weingut entschieden, auch aus meiner rheinhessischen Heimat. Den Link gibt's dann auch in der auf unserer Facebook-Seite. Nochmal dazu muss man doch immer wieder sagen, wir kriegen dafür kein Geld, wir kriegen keinen Wein. Wir suchen uns das einfach aus, weil es uns geschmeckt. Genau. Chardonnay ist so eine Sache, da weiß eigentlich keiner genau, wo das so richtig herkommt. Das ist auch eine Kreuzung, eine natürliche Kreuzung aus dem Jura Blanc. Ich glaube, man spricht es so aus. Ehrlich gesagt kannte ich das nicht. Ich wusste es selbst nicht, habe mir das angelesen. Einem Pinot. Also es ist tatsächlich eine Pinot-Traube und die genetischen Unterschiede zwischen dem Pinot Blanc, dem Pinot Gris, dem Pinot Noir sind sehr gering, man weiß es auch nicht so ganz genau. Also insofern ist er auch verwandt mit dem Grauburgunder und dem Weißburgunder, der ja auch von der Pinot-Traube abstammt, wie wir neulich gelernt haben, wie wir rausgearbeitet haben. Genau, und der Name Chardonnay kommt, das wusste ich zum Beispiel auch nicht, der kommt aus dem Burgund, dort ist das Ursprungsgebiet des Chardonnay und da gibt es eine kleine Gemeinde, die heißt Chardonnay und deswegen wurde dieser Name festgelegt, zum ersten Mal 1872 bei der Weinausstellung in Lyon.
Das heißt, ganz es genau. ist nicht die Traube, sondern es ist die Herkunft.
Das ist die Herkunft, genau. Das ist dieser Ort im Burgund, der heißt Chardonnay und da hat
aber
die...
Aber es gibt doch so viel Chardonnay.
Die Rebsorte, also die Traube heißt so jetzt. Ne? Also
Die Traube heißt Chardonnay.
Die heißt so, ja klar. Deswegen heißt der Wein auch so, die Traube wurde halt benannt, die Rebsorte nach dieser Stadt im Burgund.
Na, es gibt ja auch Wein, der nach der Herkunft benannt ist, wie Lugano oder so. Das ist ja nicht die Traube, das ist ja eher die Herkunft. Deswegen fragte ich gerade nach. Also die Traube heißt Chardonnay.
Genau, die Rebsorte steht da immer drauf und das ist in dem Fall, genau, das ist Chardonnay. Wobei Lugana nicht auch eine Rebsorte? Ich glaube, Lugana ist schon auch eine Rebsorte. Ne?
Sind zwei unterschiedliche Trauben, glaube ich. Aber bevor ich hier jetzt was Falsches sage und einen Shitstorm. Also ich werde mich oder wir gucken da mal.
Ich das weiß ich gar nicht. Lugana. Ich würde sagen, dass Lugana eine Rebsorte ist, aber keine Ahnung. Auf jeden
aber
Fall.
Aber du hast Chardonnay. Doch auch. Aber es gibt doch auch nicht nur die Rebsorte, es hin und wieder auch die Herkunft, die vorne drauf steht. Also das.
Es steht meistens beides drauf. Es steht die Rebsorte, also alles, was wir kennen, in Riesling und Grauburgunder, Weißburgunder oder halt die Entsprechungen in anderen Ländern, also wie Pinot Blanc oder halt Pinot Grigio oder sowas. Das sind alles die Rebsorten.
Aber Amarone ist doch nicht die Rebsorte.
Kenne ich gar nicht. Was ist das?
Ein Amarone?
Rotwein, ne? Dieser bärige Rotwein, ja, den du immer trinkst.
Genau, der ist ganz am Ende, wenn ich glaube, dann so die letzte, so eine Art Spätlese irgendwie sowas.
Hm. Okay. Ja.
Das ist, glaube ich, die Herstellungsart oder so.
Okay.
Amarone de Valpolicella, dann ist das, glaube ich, die Valpolicella Traube oder keine Ahnung. Okay. Ich bin ja nicht so ein
Wein-Experte
wie du.
Ja, also ich kenne mich halt ich habe das mal mit deutschen Weinen halt, habe ich mal diesen Lehrgang gemacht, deswegen kannte ich da diese Anbaugebiete in Deutschland, da kannte ich halt so die Rebsorten so einigermaßen aber finde es auch interessant, also ich trinke ja auch, also Rotwein trinke ich ja meistens eben auch spanische Weine und sowas, also hatten wir schon mal davon gehabt, Tempranillo oder sowas oder Monastrell oder solche Rebsorten finde ich ja super. Rotwein in Deutschland ist ein bisschen schwierig, aber im Winter kommen wir bestimmt auch zu Rotwein. Gibt es auch tolle in Deutschland mittlerweile, auch in Rheinhessen. Da
freue ich mich drauf.
Meine bevorzugte Region, natürlich gibt es auch ganz tolle Merlots und Cabernet Sauvignons oder sowas. Genau, aber
Chardonnay aber trinke ich auch Chardonnay. Gerne. Also es ist auch einer der Weißweine, die ich gerne mal trinke.
Ja, ist halt tendenziell eben nicht so säurestark wie jetzt ein Riesling. Ist natürlich dann auch nicht ganz so ausdrucksstark, logischerweise. Viele finden den halt so ein bisschen flach und so. Ist er natürlich im Vergleich zum Riesling auch. Aber wenn man halt nicht so gerne dieses Säurehaltige mag, dann für eine extreme Geschmacksfrage. Ich mag ihn sehr gerne und man kann mit dem Chardonnay auch sehr viel machen, muss man sagen. Also Chardonnay braucht lange, um zu reifen. Also der entfaltet seinen Geschmack mit einer höheren Reife, was dazu führt, dass Chardonnay tendenziell immer ein bisschen mehr Alkohol hat als andere Weine. Ah. Also 13% und mehr sind für einen Weißwein schon viel und das ist beim Chardonnay aber keine Seltenheit. Und Chardonnay ist
bei Likör, ne?
Naja. Ja, krass. Also 13% ist schon für einen Rotwein ja normal, beim Weißwein eher hoch. Mhm. Und Chardonnay ist auch einer der wenigen Weißweine, die auch wirklich in Holzfässern ausgebaut werden, weil eben dadurch diese höhere Reife sehr profitiert. Und den findet man tatsächlich auch oft im Barrique ausgebaut, in Eichenfässern ausgebaut. Mhm. Was ich persönlich gar nicht mag, wenn ein Weißwein muss für mich frisch schmecken, aber es gibt Liebhaber für alles, wie man weiß, aber es gibt auch Liebhaber, die extrem auf diese in Holzfässern ausgebauten Weißweine stehen. Ich habe einmal eine Weinprobe gemacht. Es gibt einmal jährlich in Mainz die Vorstellung der neuen deutschen Weine, also der Jahrgänge der neuen. Und da kannst du einmal Eintritt zahlen und kannst dich durch das ganze Sortiment probieren, was dann am Ende des Abends halt immer ja, man merkt es dann halt auch, dass man alles probiert hat. Und
einer Orgie endet.
Naja, und dann nimmt man natürlich auch mal diese teuren Weine. Und die teuren Weißweine, irgendwann habe ich überlegt, ich war auch mit Freunden da, und wir haben überlegt, warum uns denn die günstigen Weißweine eigentlich tendenziell alle besser schmecken als die teuren Weißweine. Und der Grund lag darin, dass die teuren Weißweine alle im Barrique ausgebaut sind. Und deswegen alle dieses tanninige, holzige Aroma haben. Wollte ich gerade fragen.
Also Barrique ist auch immer Tannin, ne?
Genau. Und das hat uns alles, das war für uns alle immer eine Fehlnote. Und wir wussten aber lange gar nicht, warum, bis wir irgendwann rausgefunden haben, na klar, die teuren Weine sind natürlich deshalb so teuer, weil die alle ausgebaut waren und halt extrem lange gelagert haben. Deswegen macht das die Weine halt so teuer. Und wir fanden diese frischen, günstigen Weine alle viel besser. Genau. Aber das ist auch extreme Geschmacksfrage für mich. Wissen
nach dem Abi schmecken. Bin ich mal 6 Wochen, direkt nach dem Abi war ich 6 Wochen in Griechenland. Und damals, das ist jetzt auch irgendwie 30 Jahre her, von Insel zu Insel mit der Fähre. So. Und nach Griechenland, ne? Und da waren wir, ich weiß nicht mehr, welche Insel das war, da gab es Rezina. Und das ist ein geharzter Wein.
Ja, dieser süße Wein, ja.
Und den hat man uns dann wärmstens empfohlen. Und wir haben gedacht, der ist schlecht. Und haben den weggekippt, weil der halt auch so harzig. Und das schmeckte falsch. Das schmeckte nicht gut. Und das Absolut. War wohl ein richtig guter. Also es war auch von so einem Bauern und alles. Und die waren fassungslos, als wir das erzählt haben. Ja, da hatten wir echt eine schlechte Charge erwischt. Nein! Das ist so. Manchmal ist es so, ne? Also ich bin auch eher bei dir, was das angeht. Ja, also ich mag auch eher frische Weißwein. Ich muss den jetzt auch nicht unbedingt so mit Tannin ist sowieso nicht so meins. Das mag ich auch bei Rotwein nicht. Ich finde auch eher der Weißwein frisch und fruchtig. Bin ich voll bei dir.
Ich empfehle im Winter mal auf jeden Fall einen Rotwein, der auch Tannine hat, der aber den man wirklich als Nachspeise trinken kann, sozusagen als Dessertersatz. Da ist der Knaller. Da schicke ich dir mal eine Flasche und du wirst ihn mögen. Also das ist ein unfassbarer Wein, da werde ich dazu was erzählen, wo ich den zum ersten Mal getrunken habe. Und ein sehr spezieller, aber großartiger Wein, den man aber nur trinken kann, wenn es draußen kalt ist, man am besten am Kamin sitzt und irgendwo, also
die erste Empfehlung hast du uns ja geschickt, ein Fläschchen. Ich habe die ja leider nicht trinken können, meine Frau. Aber seitdem hast du einen großen Stein im Brett bei meiner Frau. Ich soll dich auch immer grüßen, wenn ich sage, ja, ich bin mal mit dem Frank wieder auf. Und das war wohl wirklich eine mega Weinempfehlung. Zu den anderen kann ich leider nichts sagen.
Aber dann schicke ich mir auch nochmal. Ich schicke jetzt immer eine Flasche Wein zu. Ich schicke dir jede Weinempfehlung, kriegst du immer jetzt eine Flasche Wein auf
jeden Fall. Das ist aber toll. Da muss ich mir auch was Schönes überlegen für dich.
Na, du hast mir schon das Kelpulver geschickt. Ich habe ja, das kam in so einem kleinen Drogenpäckchen. Ich habe das, glaube ich, auch auf unserer Facebook-Seite veröffentlicht. Es war dann irgendwann kam ein Brief an und das habe ich aufgemacht. Das war wirklich so eingeschnürt. Das sah aus echt wie so ein kleines Drogenpäckchen, so wie bei diesen Berichten, die man dann irgendwie die Reportagen irgendwie so die Zollpolizei irgendwie ist unterwegs und dann haben sie was und so. Was ist das hier so eingenäht in irgendwelchen
Ich hätte auch nicht Futter gedacht, dass das durchgeht. Oder so. Sag ich dir ganz ehrlich.
Ja, genau.
Aber wenn du noch was willst, brauchst für deine Experimente. Ich meine, man braucht ja wirklich auch nicht viel von dem Pulver.
Das reicht für mehrere Kilo Lachs, was du mir da geschickt hast. Das ist schon sehr viel gewesen. Also ist eigentlich nicht viel, aber wie gesagt, man braucht ja echt ganz wenig.
Nee, man braucht nicht viel. Also das ist. Aber ich freue mich auf diesen Chardonnay. Ich liebe Chardonnay und liebe auch deine Weinempfehlungen. Das ist, mag ich sehr, dass du da dir auch immer so viel Mühe gibst.
Ja, ich dachte mir, wenn man mal mit Wein angefangen hat, und ich finde es auch immer total interessant und entdeckt da auch immer was Neues. Also ich wusste nicht, woher dieser Name Boden, Chardonnay kommt. Und absolut. Und Basics zu Wein finde ich immer sehr schön. Immer so, also Basiswissen finde ich immer ganz nett. Insofern war auch dieses Seminar, ich habe ja nur ein Seminar besucht und da hat man danach halt diese Urkunde bekommen, dass man jetzt anerkannter Berater des deutschen Weins ist, was ja natürlich Quatsch ist, weil ich berate heute berate ich ja Leute zum Thema Wein. Insofern, genau, aber das war eben so ein Basiswissen und sowas finde ich immer toll, wenn man so die Basics von irgendwas gelehrt bekommt, das finde ich immer super.
Ja, total. Also ich finde das auch total spannend. Also vielleicht könnten wir das ja Weihnachten machen, wir ja eine Sondersendung. Dann könnte ich dir dann vielleicht meinen Lieblingsrotwein schicken.
Ja, gerne.
Zwei habe ich gerade. Einen veganen und so weiter und einen, der ist nicht vegan. Und der ist aber eigentlich ausgetrunken. Da liegt die Flasche auch bei mittlerweile über 100 Euro. Ich habe den eingekauft für 23 und ich habe noch, glaube ich, drei Fläschchen. Und eins würde ich dir schicken.
Oh, meine Weine sind alle gar nicht so teuer. Der Rotwein ist ein bisschen
teurer. Da habe ich aber Glück gehabt. Also das war, dass der jetzt im Preis so gestiegen ist halt. Ne?
Ja. Genau, kann man auch darauf spekulieren. Sowas gibt es ja auch. Es gibt ja diese jährliche Weinverkostung im Kloster Eberbach, von der ich auch schon mal erzählt habe, wo ich einmal teilgenommen habe. Also ich habe nicht bei dieser Auktion teilgenommen, ich habe einmal eine Weinprobe dort gemacht und durfte dann auch Weine aus der Schatzkammer probieren. Es gibt diese legendäre Schatzkammer und diese Weine hatten diesen Firngeschmack gehabt. Das habe ich auch schon mal erzählt, wo auch mit Freunden dort war und die dann alle, wir waren uns alle einig, das schmeckt irgendwie nach Flugzeugbenzin, das schmeckt nach Diesel, das schmeckt nach, so stelle ich mir das vor, wie Benzin, das war furchtbar. Und wir haben uns das nicht getraut und irgendwann haben wir gesagt, also für uns schmeckt das nach Benzin und alle waren völlig fassungslos und der Mensch, der uns da diese Weinprobe angeboten hat dort, konnte uns aber verstehen und hat gesagt, ja, das geht tatsächlich in die Richtung. Das ist Firngeschmack und es gibt ganz viele Liebhaber, die das gerne mögen. Für uns war es eine absolute Fehlnote. Aber es gibt Leute, die aus der ganzen Welt dahin fahren und sich eine Flasche für 100.000 Euro kaufen und die niemals trinken oder vielleicht auch doch. Und wenn, dann schmeckt es nach Firn.
Das ist halt ein Sammelding. Ne? Ich habe auch eine Sammelflasche, da habe ich auch Angst, die aufzumachen. Die ist auch mittlerweile richtig viel wert. Auch so schickes Etikett und was weiß ich alles. Ja. Bei Whisky habe ich das. Also ich habe einen Port Ellen, der von, ich glaube, 85. Der ist auch richtig fett wert. Da mache ich das aber so, da kaufe ich mir. Und ich habe, als unsere Söhne geboren wurden, Sherry, ich glaube Sherry, nee, Portwein oder Sherry, weil das ist eine portugiesische Tradition, dass dann der so lange aufbewahrt wird, bis der Sprössling dann 18 ist und dann wird der mit so einem ganz speziellen Verfahren geöffnet am Lagerfeuer und dann trinkt man den.
Ja. Kommen wir zu deinem Getränk des Monats.
Ich bin ein großer Fan der TV-Serie Scrubs. Hast du Scrubs geguckt?
Nein.
So lustig.
Ich bin ja kein Seriengucker, deswegen. Ich komme mir da immer vor wie ein alter Mann, der in Kasachstan wohnt und Äpfel züchtet. Wenn man Leuten mit mir über Serien, alle kennen die Serien. Ich komme mir immer vor wie so ein Bauer aus dem Hinterwald, der keinen Kabelanschluss hat. Vor 20 Jahren konnte ich bei der Lindenstraße ein bisschen mitreden, da habe ich ein paar Folgen geguckt, aber damit kommst du heute auch nicht mehr so weit. Ne?
Nee, die gibt's glaube ich gar nicht mehr.
Die gibt's glaube ich auch nicht mehr.
Scrubs lief im Fernsehen und das war eine Art Serie, aber sehr lustig, sehr innovativ, fand ich großartig. Und eine der Hauptfiguren heißt JD und das Lieblingsgetränk von JD ist ein Appletini. Appletini ist die Variante des Wodka-Tinis. Also Wodka-Tini ist Wodka mit einem trockenen Wermut. Hier nehmen wir aber gar keinen Wermut, sondern wir nehmen drei Teile Wodka, ein Teil Apfelkorn oder Apfelsirup und ein Teil Cointreau. Und es gibt dann auch so eine schöne grüne Farbe. Es gibt mittlerweile auch viele andere Varianten mit Apfelsaft und so, aber dann kriegst du diese grüne Farbe nicht hin.
Es gibt aber Cointreau ist ja ein Orangenlikör, ne?
Ist eigentlich ein Orangenlikör. Ist ein Orangenlikör, ja. Genau. Und es gibt auch den Nektarini und den Peachtini, aber wir haben hier jetzt den Appletini. Und
der ist ein richtiger Klassiker sogar auf der Barkarte. Also Appletini findet man tatsächlich oft auch auf Barkarten. Auf der
Absolut, ist, genau. Ja. Und der wurde aber durch die Serie Scrubs, glaube ich, weltberühmt gemacht. Ich kenne ihn einfach nur aus dieser Serie und habe es dann auch mal gemacht und fand das auch extrem lecker. Und wer jetzt sagt, also Apfelkorn zum Beispiel, wenn du ihn kaufst, dann ist der immer, ich finde auch, wenn man Apfelsaftschorle kauft, also fertige Apfelsaftschorle, schmeckt immer anders. Du merkst, dass das ein Industrieprodukt ist. Das hat so ein, ich kriege immer Kopfschmerzen davon. Okay. Also jetzt auch von Apfelsaftschorle, jetzt nicht nur von dem Apfelkorn.
Kann ich nicht von mitreden. Ich trinke sowas tatsächlich gar nicht. Ich trinke eher an antialkoholischen Getränken tatsächlich Wasser. Hm. Ganz selten mal irgendwie einen Saft pur oder so, aber so diese gespritzten Sachen trinke ich ja tatsächlich gar nicht. Also
auch, ja, wir haben deswegen. Da zwei Jungs, die stehen da voll drauf. Deswegen gibt es bei uns immer, ich habe ja auch einen eigenen Entsafter und so weiter. Ist jetzt auch egal. Auf jeden Fall ganz schnell, wie man Apfelkorn selber macht. Man nimmt 6 Äpfel, 1 Liter Korn oder 1/3 Liter Korn, muss gar nicht der beste sein. Äpfel waschen, trocknen, Kerngehäuse entfernen, klein schneiden und alles in ein großes Glas geben. Korn drüber, 4-5 Wochen an einem kühlen, dunklen Ort stehen lassen, danach filtern, in sauberen Flaschen abfüllen und fertig. Also das ist relativ schnell. Das
kann man übrigens mit allen möglichen Obst machen. Kann so sich ist da das ganz leicht genau. So ein Obstgetränk herstellen. Ein erfrischendes Obstgetränk.
Oder muss man nicht unbedingt diesen Apfelkorn kaufen, der da aus irgendwelchen Aromen und sonst was da zusammengepanscht ist. Und dann hat man einen fantastischen Appletini und sehr frisch, gerade im Sommer kann man den gut trinken und macht sehr viel Spaß und die Farbe ist herrlich. Dann würde ich sagen, Zeit für...
Ich würde sagen, wissenswertes Teil 3. Wir haben ja noch einen dritten Teil. Richtig, mal gucken. Bin gespannt.
Ein Apfel am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Das sehen Adam und Eva sicherlich anders. Sie mussten in den sauren Apfel beißen und für einen Apfel und ein Ei aus dem Garten Eden ausziehen und das Paradies verlassen. Und das nur, weil sie von der Frucht vom Baum der Erkenntnis genascht haben, obwohl dies streng verboten war. Müßig zu erwähnen, dass auch ihr Kind Kain ein recht schwerer Charakter war, schließlich hat er seinen Bruder erschlagen. Der Apfel fällt eben nicht weit vom Stamm. Der arme Apfel muss für viele solcher schlechter Redewendungen herhalten, denn der glänzendste Apfel beinhaltet immer den größten Wurm oder weiß nicht gleich in jeden Apfel, er könnte sauer sein. Obwohl zum Beispiel in der Bibel nur allgemein von Frucht die Rede ist, hat sich in der westlichen Welt der Gedanke festgesetzt, es sei ein Apfel gewesen. Andere Früchte, die teilweise regional bedingt mit dem Mythos in Verbindung gebracht werden, sind Feige, Granatapfel und oder die Apfelsine. Folglich steht der Reichsapfel im mitteleuropäischen Kaisertum als Symbol für Besitzanspruch. Der meist goldene Apfel war mit Sand oder Asche gefüllt, als Memento Mori zum Zeichen der Vergänglichkeit aller irdischen Macht. Gefasst ist er in ein christliches Kreuz zum Zeichen des Machtanspruchs von einer höheren Macht, aber auch der Unterordnung unter selbiger. Bis in das 18. Jahrhundert trug man bei Prozessionen auch Apfelbäumchen mit einem Totenkopf und einer künstlichen Schlange, die einen Apfel im Maul trug, mit sich rum. Aber auch in der weltlichen Geschichtsschreibung hat der Apfel seine Spuren hinterlassen. Der bekannte Erfinder Newton sei angeblich durch den Fall eines Apfels vom Baum auf seinen Kopf auf die Idee gekommen, die Himmelsmechanik beruhe auf derselben Gravitation wie der Fall von Äpfeln auf die Erde. Die Beatles nannten ihre Platten und Steve Jobs seine Hard- und Softwarefirma Apple, was 1978 zu einer Klage der englischen Kultband führte und erst 2007 beigelegt wurde. Der schönste Apfelsatz, den ich jedoch kenne, ist: Wenn morgen die Welt unterginge, würde ich heute einen Apfelbaum pflanzen. Nur welchen? Elster, Gala, Golden Delicious, Dülmener Rosenapfel, Florina, Grafensteiner, Lunagold, Pink Lady.
Viel Wissenswertes über den Apfel. Vieles wusste ich überhaupt nicht. Das ist die Beatles und Steve Jobs haben sich gestritten wegen des Namens. Das ist ja eigentlich auch naheliegend. Das ist, fällt mir zum ersten Mal jetzt auf, dass das ja beides Apple. Das ist wohl wahr. Ah, interessant.
Also der Apfel ist schon kulturell gesehen ein ganz wichtiger Teil und immer wieder Thema.
Ja. Aber früher wollte man auch nicht bei Prozessionen dabei sein. Das hört sich ja gruselig an mit einem kleinen Apfelbäumchen mit Totenschädel. Ja, da sahen die Prozessionen ein bisschen anders aus.
Wusstest du, ich habe das ganz vergessen zu erwähnen, wusstest du, dass es einen Apfel gibt, der Jakob Fischer heißt?
Nein.
Ja.
Eine Apfelsorte?
Eine Apfelsorte, ja. Also kein Obstbauer, sondern der Apfel heißt Jakob Fischer, ist ein frühblühender Herbstapfel. Mhm. 1903 in Oberschwaben entstanden und nach dem Entdecker benannt. Das ist die Streuobstsorte des Jahres 1998. So, jetzt kommst du.
Super, wenn du die Streuobstsorte des Jahres, also die müsste man doch eigentlich irgendwo zu kaufen bekommen. Streuobstsorte, das, ja, genau, das kann man dann so draufschreiben.
Ein süßfruchtiges Fruchtfleisch, genau. Feinsäuerlich süßfruchtiges Fruchtfleisch und sollte sofort verzehrt werden. Ist nicht gut lagerbar, aber auch für raues Klima geeignet. Eine sehr
robuste. Das ist dann meine zweite Frage, wenn ich bei Aldi nach dem kasachischen Urapfel frage und die sagen, denn sowas haben wir nicht, sage ich, dann nehme ich dann doch den Jakob Fischer. Den werden Sie wohl da haben, oder? Das war da die Streuobstsorte des Jahres 98. Die müssen Sie doch da haben.
Ist schon ein lustiges Thema, oder? Fremdbefruchter Streuobstapfel 1998. Ja.
Man könnte ganze Bücher darüber schreiben. Das ist die ideale Überleitung zu unserem nächsten Thema. Nämlich Kichererbsen literarisch. Kichererbsen literarisch. Heute bin ich dran mit einer Buchvorstellung. Ich habe überlegt, was soll ich mir denn da raussuchen? Und ich habe, weil du letztes Mal ein Standard-Kochbuch, ein Klassiker sozusagen vorgestellt hast, habe ich heute den Klassiker der Kochausbildung schlechthin mir herausgesucht. Der Klassiker der Kochausbildung ist, du wirst es wahrscheinlich kennen, das grüne Büchlein, das jeder Mensch, der Koch lernen will, zur Ausbildung kocht. Das ist das Lehrbuch für Köche.
Ja,
das
ist ja.
Der junge Koch.
Das habe ich in der Tat nicht. Ich habe das mal.
Das verliehen. Hast du nicht? Okay.
Ich hatte das, ich habe es verliehen, habe es nie wiedergekriegt. Ja, ich liebe dieses Buch.
Ach, der junge Koch, die junge Köchin heißt es mittlerweile. Das heißt mittlerweile der junge Koch, die junge Köchin, selbstverständlich. Ein grünes Büchlein, also die Leute, die eine Kochausbildung haben, reden auch oft vom grünen Buch. Das hat tatsächlich fast 700 Seiten. Es ist aber gar nicht so dick, wenn man es in der Hand hat. Es ist sehr kompakt, es ist gar nicht so dick. Es sind sehr dünne Seiten. Und in diesem Buch ist tatsächlich alles drin, was man für die Kochausbildung braucht. Wenn man das Buch durch hat und weiß alles, dann kann man die Ausbildung, da kann man tatsächlich die Prüfung ablegen und weiß alles. Hier hinten ist jetzt in diesen neuen Ausgaben, die Ausgabe ist noch relativ frische, ist tatsächlich hinten eine CD-ROM drin, eine CD. Oh. Und da ist tatsächlich sind auch die ganzen Prüfungsvorbereitungen für den Koch. Also das ist ein bisschen ach, was für Freaks. Nicht.
Das ist ja toll.
Das heißt, man kann da hinten, kriegt man die Prüfungsfragen für die Kochausbildung. Man kann da hinten quasi die offizielle Ausbildung zum Koch machen. Da gibt es auch eine Rezeptsammlung, da sind die ganzen Rezepte online, ganzen Rezepte drin, die hier auch in diesem Buch drin sind. Und man kann das auch noch erweitern um eigene Rezepte. Also sind ganz tolle Sachen. Das ist ein sehr umfangreiches Buch.
Ich bin ja mit einem Koch befreundet, der, also an der Stelle liebe Grüße an Heinrich Wächter. Und der war, also er ist jetzt pensioniert, aber der war, hat Prüfungen abgenommen und hat Köche auch vorbereitet. Und der hat mir so ein bisschen erzählt, die reichen das ja Monate vorher an oder Wochen vorher ihr Gericht ein und es kriegen trotzdem viele dann während der Prüfung nicht auf die Kette. So.
Ja.
Und ich bin mal von einer Köchin, die ihre Ausbildung gerade gemacht hat, bekocht worden und dann stand ich da in der Küche und fragte, schmeckst du das gar nicht ab? So, wieso? Steht doch hier 1 Gramm Salz. Okay. Also,
krass.
Und das Buch kenne ich, hab's nicht mit CD-ROM, aber das ist so toll. Ja, das
ist auch nicht boah, notwendig.
Ich feiere das gerade ab, ey,
das ist aber super. Es ist, also man muss es kurz sagen, es ist tatsächlich, es geht schon sehr in die Tiefe. Also es ist tatsächlich das Lehrbuch für Leute, die eine Kochausbildung machen. Das heißt,
absolut.
Die haben das 3 Jahre lang, arbeiten die dieses Buch durch. Es ist schon was, wenn man sich wirklich sehr fürs Kochen interessiert, weil Voll. Es ist eben alles drin. Es ist, geht über von Lebensmittelhygiene zur Arbeitsplatzgestaltung, Herkunft von Lebensmitteln, die richtige Zubereitung von Lebensmitteln. Es ist auch ein bisschen was drin zum Service und zum Hotelgewerbe, ganz kurz. Und natürlich Produktkunde, also es sind über Teige, über das Zubereiten, über Filetieren von Fleisch und Fisch, wo das Fleisch herkommt, was Bio bedeutet,
mega.
Wie man Kochprojekte angeht, Zubereitung, Grundzubereitung von Soßen, von Fleisch und Fisch und so weiter. Also es ist tatsächlich von der Pike auf, kann man hier, kriegt man alles, was mit Kochen und Küche zu tun hat. Man kann es tatsächlich so sagen, kriegt Super. Man hier gelehrt im Buch Der junge Koch, die junge Köchin. Erschienen
kostet?
Im Verlag Pfannenberg, lustigerweise auch. ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, was das kostet. Da müsste ich mal gucken. Ich weiß es nicht, was es kostet. Ich habe gar nicht nachgeguckt.
Aber wir haben ja auch das Antiquariat, gebe ich ja immer an. Wenn, also meine Buchlinks gehen immer über die ZV, wie heißt das? ZV, bla bla bla. Und da könnt ihr da mal nachsuchen. Das gibt es bestimmt auch noch in älteren Ausgaben.
Das auf jeden Fall, dieses Buch gibt es mit Sicherheit von Köchen, die das verkaufen. Also das ist jetzt mittlerweile, ich habe jetzt die 34. Auflage vor mir liegen von 2011.
Ah ja.
Das kann man sich ungefähr vorstellen. Das ist wirklich das Standardwerk und so viel geändert hat sich ja nicht, ne? Muss man Nein. dazu sagen. Also insofern kann man sich auch eine etwas ältere Ausgabe guten Gewissens kaufen und das gibt es ehrlich gesagt wahrscheinlich für relativ wenig Geld.
Ich hatte letztens die Diskussion mit meiner Frau, würde ich deine Meinung gerne, Fisch glasig oder nicht glasig?
Ich mag es persönlich überhaupt nicht glasig. Normalerweise macht man es so, also das ist so in der Kochausbildung lernt man das wahrscheinlich so, damit er auch nicht trocken oder hart wird, macht man Fisch sehr oft glasig. Ich persönlich mag es nicht. Ich mag auch, wenn Fisch ich gare meinen Fisch mehr durch, als ein Koch würde das nicht so machen. Ich mag das aber anders
nicht. Das, glaube ich, sind schon Sachen, die sich geändert haben. Auch, dass Wild nicht mehr durchgegart werden muss, sondern auch rosa oder rosé oder sogar manchmal sogar ein bisschen roher sein darf. Meine Frau ist auch eher auf deiner Seite. Ich mag es auch eher glasig. Aber das sind, glaube ich, so Sachen, die sich schon im Laufe der Zeit ändern. Sicherlich kommen auch noch ein paar Methoden im Laufe. Aber das Grundding ändert sich nicht. Also großartig.
Darum geht es ja oft. Darum geht es ja halt tatsächlich. Also, man kann gar nicht sagen... man kann gar nicht sagen, was da alles drin steht. Da steht wirklich, es steht tatsächlich alles drin. Also es sind alle Produkte, es sind alle Grundprodukte, es sind alle Kräuter, es sind, wie man eine Küche, wie man einen Arbeitsplatz gestaltet, wie man Mise en Place macht, wie man vorbereitet, wie man, also es ist toll. Ergonomie von Arbeitsflächen und solche Sachen. Also, super. Also wenn man sich für Kochen oder dafür interessiert, das, dann sollte man das sich mal anschaffen. Das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Sache. Und es sind ganz tolle Rezepte, ganz tolle Grundrezepte auch drin. Klassiker. Ich finde es ganz toll.
Ich auch. Großartig. Vielen Dank.
Tipps und Tricks.
Wie kann man feststellen, ob der Apfel gut ist? Wie lagert man Äpfel? Wie sollte man Äpfel kaufen? Damit habe ich mich ein bisschen beschäftigt. Ein Apfel sollte prall und glatt sein. Die Haut ohne Dellen. Ja, also wenn der schon leicht angedötscht ist, würde ich da immer die Finger von lassen. Ein weiteres Indiz für qualitativ hochwertige Äpfel ist der Blütenansatz. Mhm. Wusstest du das? Mhm. Ist der eingesunken, dann wurde der Apfel reif geerntet.
Ach.
Ist er nicht eingesunken, dann ist er, hat er nachgereift. Also Äpfel reifen ja auch nach. Es gibt Obst, das nicht nachreift, der reift nach. Und immer am Apfel riechen. Ne? Duftet der Apfel nach Apfel, dann schmeckt er auch danach. Okay. Duftet der Apfel nicht nach Apfel, dann ist da irgendwie was nicht mit in Ordnung.
Also genau das Gegenteil von Fisch eigentlich. Ne? Qualitätsmerkmal von Fisch ist ja, wenn man dran riecht. Und er riecht nach Fisch, dann nicht kaufen. Beim Apfel genau andersrum. Ja. Wenn der Apfel nach Fisch riecht, nein, Quatsch. Ja. Wenn der Apfel nach Fisch riecht, kaufen.
Der Apfel nach dann Fisch kaufen. Riecht.
Dann ist es ein guter Apfel. Also der Apfel
kann man Lachs Fisch draus machen.
So kann man sich's gut merken. Keine
Ahnung. Apfel und Karotten müssen nach Fisch genau. riechen dann.
Vertrauen Sie uns. Wir wissen, worüber wir reden.
So, und Kartoffeln niemals mit Äpfel zusammen lagern. Ich weiß auch nicht, wer uns das mal erzählt hat. Wir hatten also bis vor kurzem noch die Äpfel und Kartoffel zusammen.
Das habe ich aber tatsächlich schon mal gehört irgendwo.
Ja, ja ich weiß es immer nicht. Geht das nicht? Weil es heißt ja auch Erdäpfel. So zu Kartoffeln sagt man auch Erdäpfel. Und das würde wohl gehen, das stimmt aber nicht. Äpfel entwickeln Ethylen und das lässt die Kartoffeln früher reifen und auch schneller verderben. Also insofern Äpfel und Kartoffeln sollte man nicht zusammen. Und einen rohen Apfel, der eignet sich auch nicht zum Einfrieren, eher zu Mousse oder Kompott verarbeiten, dann hält er sich so 8 bis 12 Monate. Wenn man jetzt zu viele Äpfel hat aus der eigenen Ernte, aus dem Garten oder sonst was, dann sollte man den schon verarbeiten, einen rohen Apfel einfach so in den Kühlschrank schmeißen, das bringt jetzt nicht so wahnsinnig viel.
Und wenn man das macht, einen angeschnittenen Apfel in den Kühlschrank, dann mit Zitrone einreiben. Aber das ist ja, das weiß
immer mit Zitrone
jeder.
Also nicht sich selber, sondern den Apfel.
Oder den Fisch, wenn da auch einer liegt, dann kann man da auch ein bisschen Fisch drauf. Das hat der Apfel und der Fisch gemeinsam. Beides verträgt sich sehr gut mit Zitrone.
Ja, wobei der Fisch gart. Wenn du den Fisch in Zitronensaft einlegst, gart der Fisch.
Ceviche wird ja zum Beispiel so gemacht.
Der Mexikaner gelehrt.
Ceviche, genau. Wird ja so gemacht.
Ceviche,
das heißt, das ist eine Garmethode, richtig.
Fand ich auch ganz spannend. Hast du das mal gemacht?
Ceviche habe ich mal tatsächlich gemacht, ja.
Also ich bin ja kein Fisch garen.
Ich bin ja kein so ein Freund von diesen ganzen rohen Fischsachen. Natürlich ist es jetzt von der Konsistenz her immer noch so ein bisschen wie roher Fisch, logischerweise auch mit dieser Zitrone. Insofern bin ich da kein so ein großer Freund, aber ich habe Ceviche in Mexiko schon gegessen, habe ich das zum ersten Mal kennengelernt und habe das dann zu Hause auch mal gemacht. Genau, also weil ich mache ja auch Sushi und sowas und genau, Ceviche.
Schon fein.
Ja.
Ja, das sind meine Tipps. Also, ne, der sollte prall und glatt sein, wenn man ihn kauft, keine Dellen. Dann auf den Blütenansatz gucken, ist er eingesunken, dann wurde der Apfel reif geerntet, dann ist es gut. Bald dran riechen, riecht der Apfel nach Apfel, dann schmeckt er auch danach. Und nie mit der Kartoffel zusammen lagern und auch nicht einfach so in den Kühlschrank schmeißen, ins Gefrierfach schmeißen. Also man sollte ihn in den kühlen Keller räumen oder im Kühlschrank aufheben, aber nicht einfrieren, dann eher zu Mousse oder Kompott verarbeiten. Das ist das, was man wissen sollte, wenn man den Apfel bei sich zu Hause beherbergt.
Sehr schön. Und wenn man ein Apfelbäumchen zu Hause hat, sollte man das ja machen. Dann muss man ja irgendwas aus dem Apfel machen. Das ist ja dann immer so, ne? Wenn man irgendwas hat. Du hast ja Apfelbäume im Garten?
Wir haben einen Apfelbaum, der ist aber nicht so schön. Also der ist ein bisschen, also wir haben eine Pflaume, wir haben eine Kirsche, die sind aber, weil es so trocken war, alle verreckt. Mir sind auch die Brombeeren verreckt. Das, was wächst und gedeiht, und dafür ist unser Garten berühmt, ist die Esskastanie. Die fällt jetzt so langsam vom Baum. Wir haben eine Esskastanie. Ja, da werde ich dir auch welche schicken, wenn du möchtest.
Oh, gerne, gerne. Esskastanien sind jetzt gerade Kastanienzeit. Jetzt muss man, genau. Jetzt muss man aufpassen. Wenn von oben ein Geräusch ist, dann kann sein, dass einem was auf den Kopf fällt. Und wenn einem so eine richtige Kastanie auf den Kopf fällt, das ist dann auch schon, je nach Entfernung, kann schon wehtun.
Genau. Oder Walnüsse auch.
Walnüsse, ja.
Und vielleicht habe ich da noch einen Tipp. Ich glaube, ich habe noch einen richtig mega guten Tipp. Und zwar gibt es eine Seite, die heißt Mundraub. Mundraub.org.de ist es, glaube ich, nicht. Es ist Org oder sonst was, Mundraub. Mhm. Und diese App oder dieses Programm, diese Seite zeigt euch an, wo es in eurer Nähe Bäume gibt, die man ernten kann. Haselnüsse, okay. Walnüsse, Äpfel und so weiter. Und jeder kann sich dran beteiligen. Das heißt, wenn du spazieren gehst und siehst, ach guck mal, hier ist ein Holunderbusch, der ist hier ist frei ja cool. zugänglich.
Okay. Genau.
Da könnt ihr mal drauf gucken und da findet ihr ganz viele Bäume und Büsche, könnt ihr die Arten eingeben. Mundraub.org heißt das.
Das ist ja cool.
Ich auf jeden Fall den Link. Ja, da gucke ich ganz oft. Und,
das ist super.
Und, für ganz Deutschland.
Das ist eine super Idee. Dass es sowas gibt, ist großartig. Das finde ich super.
Find ich
vor allen Dingen, dass da alle, auch diese Community, dass quasi diese App davon profitiert, dass möglichst viele Leute mitmachen und die Bäume und Sträucher melden. Das ist super. Mhm. Das ist quasi wie eine Blitzer-App, nur mit Bäumen. Sehr schön.
Ja, nur mit Lecker.
Sehr schön, mit Lecker. Sehr gut. Cool.
In Lecker, genau. Mundraub.org, ich meine Org ist es, ja.
Sehr gut.
Aber sie heißt Mundraub. Hm. Und bitte nicht den Baum vom Nachbarn annehmen.
Obwohl.
100 Leute bei dir im Garten. Der Oschmann hat doch gesagt, ihr habt
die
Esskastanien.
Das sind eigentlich die schönsten Erinnerungen, also noch echt tolle Erinnerungen aus der Kindheit. Ich weiß noch genau, an welchen Bäumen ich damals die Sachen geklaut habe, auf dem Weg zum Kindergarten oder auf dem Weg zur Schule.
Oh, das weiß ich auch.
Es gab die Kirschbäume oder die Apfelbäume oder die Sachen, wo man halt die, naja, klauen kann man nicht sagen, man hat die
Stiebitz.
Das ist ja frei zugänglich, das ist ja Überhang sozusagen, das ist ja nicht mal auf dem Grundstück.
Also es gibt zum Beispiel unglaublich viele Walnussbäume, was man so gar nicht glaubt. Und eine Walnuss ist, das macht so Freude, eine frische Walnuss, auch Haselnüsse, wenn man.
Super.
Also Haselnuss haben wir auch, ist aber auch verreckt. Und ich habe in diesem Jahr festgestellt, dass wir auch einen Holunderbusch haben, aber der ist so weit hoch, da bin ich noch nicht dran gekommen.
Ja, Holunder ist
also den haben wir auch. Also ich entdecke, wir wohnen jetzt hier seit 7 Jahren und ich entdecke immer neue Früchte.
Wenn du dich mit der Machete durch das Gestrüpp schlägst, werden immer neue Sorten. Vielleicht.
Ich hoffe ja, dass du uns mal besuchen kommst und dann wirst du feststellen, dass das mit der Machete gar nicht so falsch ist. Ja.
Genau, dann können wir beide mit dem chinesischen Messer können wir da draußen uns mal einen Weg freischlagen.
Scharf
genug wär's. Ich musste übrigens schon schon nachschärfen, ne? Weil ich so viel damit schneide.
Ist ja jetzt auch fast.
Das Schöne ist, das lässt sich so gut schärfen, dein Messer, muss man sagen, besser als andere Messer. Zumindest wird es noch schärfer. Also tatsächlich wird dein Messer, wenn man das schärft, wenn man es nur ein bisschen schärft, ist es schärfer als andere Messer. Das ist wirklich toll.
Freut mich so, dass dir das gefällt, weil ich stehe ja auch drauf. Also ich finde, man braucht auch eigentlich nicht wirklich viel mehr Messer als dieses Messer. Ich habe zwar auch so ein Filetiermesser und bla bla bla, aber das ist schon...
Ich schneide mit diesem
riesigen, 10 Euro, ne?
Mit diesem riesigen voluminösen Messer schneide ich ja tatsächlich halt auch Knoblauch, ich schneide Kräuter, ich schneide die filigransten, kleinsten Sachen damit und es geht wunderbar. Also sollte man nicht denken, wenn man dieses Messer in der Hand hat.
Freut mich so.
Wir sind nämlich schon am Ende der Sendung angelangt. Zeit für etwas Musik. Wir haben uns jeder ein Lied herausgesucht, das zum Thema Apfel passt oder was mit Äpfeln zu tun hat. Und das kommt auf unsere Playlist. Auch einsehbar natürlich auf unserer Facebook-Seite Kichererbsen, der Podcast. Bitte liked uns und kommentiert und tut und macht. Wir werden alle Links da drauf, alle Rezepte da drauf packen. Und natürlich auch die Playlist für unsere Lieder zum Thema Apfel.
Die man auch auf Spotify einhören kann.
Kichererbsen, musikalisch.
Ich hab mir ein ganz tolles Lied rausgesucht von einer Frau, die bekannt wurde durch die drei heiligen Könige. Wenke Mürre. Damals noch mit Dieter Gold und dem anderen. Es war eines der Geschenke. Also Wenke Mürre wurde doch von den drei heiligen Könige.
Schon wieder auf der Leitung. So.
Das hat auch gedauert, ich weiß, es ist mir auch gerade in den Sinn gekommen. Also es ist ein Quatsch, aber es ist ein Lied, beiß nicht gleich in jeden Apfel, er könnte sauer sein. Vorhin haben wir es noch gehört und es wurde aber nicht gesagt, von wem das ist.
Denn auf rote Apfelbäckchen fällt man leicht herein.
Jawohl. Genau, wer kennt das nicht?
Ich kenne noch eine Mark für Charlie, denn Charlie kann nicht zahlen. Wahrscheinlich zu viele Äpfel. Ja, großartiges Lied.
Ja, vor allen Dingen, man sagt es, beiß nicht gleich in jeden Apfel und jeder hat sofort die Melodie im Kopf.
Ja, absolut. Und das ist auch was Schönes zum Kochen. Also es ist ja eine Koch-Playlist, die sollt ihr hören, wenn ihr in der Küche steht und die soll gute Laune machen und insofern super, wenn man dann diese Rohrnudel dazu macht.
Weil Wenke, Möhre und Rohrnudel, das passt super. Das ist ja die Schlagerröhre, insofern passt dazu eine Rohrnudel wunderbar.
Jawohl. Ich habe von der Band Movitz, das ist eine Band aus Nordschweden, die einen Mix aus Swing und Hip-Hop-Elementen anbietet, das Lied Apple-Knücker-Jazz. Oder Apple-Knücker-Jazz. Ich kann so schlecht Schwedisch. Apple-Knücker-Jazz ist ein super geiler Song zum Kochen. So ein bisschen Elektro-Swing-mäßig. Ich bin ja so ein bisschen gerade auf der Elektro-Swing-Welle. Und der macht richtig gute Laune und die ganze Band ist großartig, haben tolle Lieder gemacht. Da lohnt es sich, mehr zu hören. Wie hat Jürgen von der Lippe früher mal gesagt, kaufen Sie nicht die Single, kaufen Sie sich die ganze Platte.
Ja, sehr schön, da bin ich mal gespannt. Kenne ich nicht, noch nie gehört, aber
dann wirst du sie kennen.
Ich werde sie kennen.
Wird dir gefallen.
Super.
Ist anders wie der Rapper mit dem Lachs. ich habe das letzte noch gehört, ich habe Tränen gelacht. Also das darf man halt nicht so ernst nehmen, aber so, ich sag mal so, als Comedy-Element in dieser Playlist ist dieses Lied gut zu gebrauchen.
Sehr schön. Der Rapper mit dem Lachs. Ich hätte gerne die neue CD vom Rapper mit dem Lachs.
Auf jeden Fall haben wir, glaube ich, zwei schöne Apfellieder.
Ja.
Machen wir denn Thema Pizza nächstes Mal?
Wir überlegen uns das nochmal. Gibt das so viel her, Thema Pizza? Ich weiß es gar nicht genau.
Ich glaube schon. Also die Geschichte der Pizza und...
Pizza-Rezepte
ist ja im Grunde die italienische Form des deutschen Eintopfes. Also das war ja früher so ein Essensverwertungsgericht. So ist die Pizza mal entstanden.
Dann machen wir nächstes Mal das Thema Pizza, würde ich sagen, genau.
Weil du hast zum Beispiel einen anderen Pizzateig als ich.
Genau.
Und das alleine, weil du hast einen schnellen Teig, ich habe einen langsamen Teig.
Genau. Ja, auf jeden Fall. Da geht's dann um den Teig.
Ich habe einen Pizzaofen, du einen Backofen. Also ich finde, da kann man eine Menge drüber reden. Ja. Und Pizza ist ja das Lieblings.
Da kann man auf jeden Fall viel drüber reden. Ich war gedanklich mehr am Belag so.
Ja, da gibt's ja auch ganz viel.
Eben.
Wir haben ja jetzt die Oktoberfolge.
Ja.
Dann kommt die Novemberfolge. Das wäre dann Pizza. Und im Dezember holen wir dann ja richtig aus, indem wir unser Weihnachtsmenü vorstellen vom letzten Jahr.
Dann machen wir nächstes Mal Pizza.
Da habe ich ein unglaublich sensationelles Eis.
Da bin ich sehr gespannt.
Ja, kannst du sein. Es ist, du wirst mich angucken und sagen, Oschmann, du hast sie nicht mehr alle. Obwohl, ja gut, das ist ja, denken viele, glaube ich, bei meinen Rezepten.
Ich wollte gerade sagen, du bei dem, also noch mehr als bei dem Lachs. Noch mehr als bei dem Lachs kann es eigentlich nicht sein.
Da bin
ich sehr gespannt drauf. Aber nächste Folge erstmal.
Ich kann dir aus Erfahrung sagen, es haben ganz viele Leute ausprobiert. Man muss es wirklich überwinden, aber es ist unfassbar. Freut euch jetzt schon auf die Dezemberfolge.
Aber erstmal freuen wir uns natürlich auch auf unsere Pizza-Folge.
Ja, genau.
Und es gibt keinen Menschen, der nicht gerne Pizza isst. Ich kenne zumindest niemanden. Also insofern.
Schreibt uns auf Facebook, wer mag Pizza, wer mag keine Pizza. Beteiligt euch bitte an diesem Podcast. Wir brauchen euren Input. Wir brauchen die Kommunikation mit euch.
Auf jeden Fall. Schreibt uns auch, was ihr gerne auf der Pizza mögt. Es wird ein Knackpunkt auch nächste Woche sein, ob es möglich ist.
Ich finde ja Belach ist ein kein schönes Wort.
Belach. Wir können nächste Folge konsequent von Belach reden. Mal gucken, wie viel Hörer wir danach noch haben, wenn wir die ganze Zeit von Belach reden.
Zahnbelach.
Genau.
Ich glaube, ich mache heute schön Belach.
Entschuldigung, Sie haben ganz schlimm Zungenbelach. Nee, das ist nicht so schön. Nein, aber nächste Woche werden wir auch darüber reden, ob es kulinarisch überhaupt ansatzweise denkbar ist, eine Ananas auf die Pizza zu tun. Ich habe dazu eine ganz klare Meinung, aber...
Ich auch.
Okay, dann werden wir uns da nächste Woche drüber reden. Wenn es wieder heißt, Kichererbsen, der Podcast, ich freue mich schon sehr.
Und Sie Frank Fischer sagen hören.
Wenke, Mürre und der Holzapfel jetzt im Angebot bei Aldi. Greifen Sie zu.
Tschüss, ihr Lieben. Ciao.
Das war
Kichererbsen.
Der kulinarisch witzige Podcast.
Man sieht es nicht, man schmeckt es nicht, man weiß es nicht.
mit Ingo Oschmann.
Ist noch aktiv und wirksam, wenn andere links aufgeben müssen.
Und Frank Fischer.
Das macht hart für ein Geschäft, in dem nur eins zählt.
Kartoffelsuppe in Dose.
Liebe junge Hörspielfreunde, bitte schreibt uns, wie euch das soeben gesendete Hörspiel gefallen hat. Oder schickt uns eine kleine Zeichnung. Unsere Adresse lautet Internationales Märchenfestival.
Sind Sie am Ende dann, kann man das Ganze zusammenschneiden.
Also dann, bis zum nächsten Mal.
Das, meine Damen und Herren, waren die letzten Meldungen. Das Programm ist dann beendet. Gute Nacht.
Stopp! Jetzt reicht es!
Das ist einfach der letzte Dreck, ist das. Das ist der letzte Scheiß.
Rauchst du?
Ja,
ich rauche. Dann geh dir mal lieber eine rauchen jetzt.
muss doch jemand sein, der sich auskennt.